People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Bernhard Gressin, unter anderem mit seiner Perspektive auf systemische Veränderung und die Rolle von Coaching in der Businesswelt. Bernhard, schön, dass wir heute sprechen können.
Ich freue mich riesig, Lukas. Es ist genial, mit dir das machen zu können.
Uns zwei verbindet ja jetzt schon eine relativ lange gemeinsame Historie. Wir haben uns damals vor über 10 Jahren bei der Messe Frankfurt kennen und auch schätzen gelernt. Schon damals hast du da deine Kompetenz als systemischer Berater und Coach in Veränderungsprojekte eingebracht. Und was mich an dir bis heute besonders begeistert hat, ist deine stets besondere Art, auch wenn mal Drucksituationen oder herausfordernde Phasen in Projekten aufkommen. Ich finde, da bist du immer extrem positiv und gibst den Teams ganz, ganz viel Kraft. Und hier kommt sicher auch deine Passion als Taucher zum Tragen, denn auch da geht es ja darum, einen gleichmäßigen, ruhigen Atem zu bewahren. Zudem investierst du viel Zeit in die Ausbildung von eurem Familienhund, der bis heute ja mehrere Prüfungen auch absolviert hat.
Ja.
Bist begeisterter Ehemann, Vater von 2 Kindern, wohnhaft in Leipzig und auch dem dort ansässigen Fußballverein relativ zugewandt, was angesichts der Tatsache, dass du eigentlich 1966 in Berlin-Mitte geboren bist, doch ein bisschen verwundert. Bernhard, was habe ich vielleicht vergessen und wie kam es auch, dass Leipzig zu deiner neuen Heimat wurde?
Was hast du vergessen? Eigentlich nichts. Das war eine super Zusammenfassung, finde ich. Eigentlich war ich auch früher mal dem ersten FC Union zugetan und mein Trauzeuge sagte auch, Mensch, Bernhard, es gibt so viele schöne Fußballvereine, muss es Leipzig sein? Aber ich habe die ja nun erlebt, wie sie da hingekommen sind und wir haben als Familie vom ersten Tag an Dauerkarten, das ist schon schön. Und wie bin ich da hingekommen? Also ich bin ja, vielleicht ist das noch eine gute Information, ein Kind der deutschen Wiedervereinigung, ja, ist mir vieles geschenkt worden. Und wie das damals so war, man ist da hingegangen, wo die Arbeit ist. Und so war ich eben erst in Berlin arbeiten, dann habe ich in Essen gearbeitet, dann habe ich in Frankfurt gearbeitet und dann habe ich in Leipzig gearbeitet.
Und du hast da ja ganz verschiedene Stationen durchlaufen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wenn wir nochmal ganz kurz auf deinen Geburtsort Berlin eingehen.
Ja.
Du hast die Wende miterlebt, das war mit Sicherheit ja auch eine sehr prägende oder bedeutsame Phase für dich. Inwiefern hat die Erfahrung, die du da gemacht hast, auch deine Sichtweise auf heutige Veränderungsprojekte mitgeprägt?
Also sehr stark, würde ich sagen. Also ich glaube, dass wenn man den Brüche im Lebenslauf hat und hat irgendwie mal mit starken Veränderungen zu tun gehabt, dann ist das was, was einen sehr prägt. Aber vielleicht einfach so mal eine Geschichte. Es ist ja, mag sich ja schon anhören, als wenn ich 100 bin. Aber es war eben so, ich habe alle, die Berlin kennen und schätzen, mögen auch Friedrichshain. Und ich habe da in einer kleinen Seitenstraße gewohnt und hatte einen Kohlenofen. Und morgens früh um 5 standen die Jungs mit so einem kleinen Transporter auf dem Hof und haben Kressin gebrüllt. Und wenn du dann nicht schnell warst und mit dem Kaffee runtergerannt bist, waren die mit den Kohlen wieder weg und du hattest keine Kohlen. Ja, so war das. Und ich glaube, ganz viel prägt einen so, dass man eben sagt, du sollst in deinem Leben hellwach sein. Es gibt nicht so viele Chancen in deinem Leben. Und was mich eben besonders geprägt hat, ist, da bin ich hochgradig dankbar, dass in dieser Wende- und Wiedervereinigungszeit so viele Menschen mir eben einfach Chancen gegeben haben. Und das finde ich nicht selbstverständlich.
Ist auch nicht selbstverständlich, wobei man sagen muss, du hast ja auch die Chancen selbst ergriffen. Denn vom Ursprung bist du gelernter Schlosser und hast dann irgendwie, glaube ich, über sehr, sehr spannende Umwege auch den Weg in die Businesswelt gefunden. Wie kam denn der Werdegang zustande und wie kam dann letztlich auch der Entschluss, Gressin Consulting, was ja heute deine Firma ist, eben dann auch zu gründen?
Also ich bin ja so ein Vielquatscher, also da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, aber vielleicht, was wirklich relevant war, ich habe eben damals in DDR-Zeiten keinen Studienplatz bekommen. Ja, das gab unterschiedliche Gründe, vielleicht war ich auch, habe ich dem nicht entsprochen, was man so erwartet hat. Und dann habe ich als Überbrückung eben Schlosser gelernt, war Maschinen- oder Anlagenmonteur, was mir eigentlich sehr viel mitgegeben hat fürs Leben. Vielleicht ist es deshalb auch so, dass ich heute noch, wenn ich in der Produktion Beratungsaufträge habe, ich kann mit jedem an der Maschine reden und ich genieße das und mir sind die alle gleich gut, so würde ich es mal sagen und es macht mir eben Freude. Und dann wollte ich ja doch noch irgendwie was Akademisches machen, ja, man wirft ja sein Abi nicht weg und was mich immer fasziniert hat, war eigentlich die Fliegerei, ja, so mit -6,5 oder -8 kann man halt auch nicht fliegen oder damals durfte man das nicht und so war die Flugsicherung eigentlich was, was mich gereizt hat und den Eingang dahin habe ich über ein Psychologiestudium gefunden. Und so bin ich da hingekommen. Ja. Und vielleicht die nächste Station war, dann kam die deutsche Wiedervereinigung und ich war nicht verbeamtet und damit war ich, glaube, innerhalb von 2 Tagen raus. Was doch ein bisschen Flexibilität von mir erfordert hat. Und dann habe ich gedacht, wie funktioniert diese Welt, die neue, die da auf mich zukommt, wahrscheinlich über Business, Economy and Finance und habe mich meiner Bank beworben, weil ich gedacht habe, vielleicht, wo soll ich es da sonst lernen, außer bei denen, und das hat geklappt. Und da war ich viele Jahre und ja, am Ende des Tages ist eben so, dass irgendwie doch mehrere Leben in mir stecken, und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich musste so vielen Menschen sagen, wie das funktioniert, wie Konzepte, Business-Konzepte funktionieren, und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, habe gesagt, vielleicht kann ich am Markt auch selber bestehen, und das ist jetzt, ja, 15 Jahre her, nicht ganz.
Also man kann sagen, dieser Test hat auf jeden Fall gut gepasst.
Wenn ich nicht muss, mache ich auch nichts anderes mehr.
Die Tür hast du dir im wahrsten Sinne des Wortes eines Schlossers sehr gut selbst aufgemacht. Wenn man auf Cresin Consulting blickt, dann stehen ja drei Begriffe sehr prominent im Vordergrund. Strategy, Change und Human Resources. Beschreib uns doch vielleicht mal in deinen Worten, was Cresin Consulting eigentlich so alles abdeckt und wieso auch gerade die drei Begriffe so im Portfolio ganz oben gelandet sind.
Also die habe ich ja bewusst gewählt, und Strategie zählt für mich eben für, ist ein Begriff, der groß gegriffen ist, aber ohne Ziel fange ich gar nichts an. Und das ist eben, ob ich eben ein Pflegeheim berate, eine Diakonie oder die Lufthansa oder wen auch immer, ohne dass die Ziele geschärft sind, brauche ich gar nicht loslaufen. Ja, weil dann haben wir Moving Targets und das funktioniert nicht. Change ist etwas, eine Begrifflichkeit, die momentan sich ziemlich abgenutzt hat. Man benutzt immer mehr Transformation jetzt, aber es ist doch tatsächlich so, dass die Veränderung bei einem selbst beginnt, und ich werde häufig gerufen, eigentlich immer, wenn die Hütte schon brennt, und dann geht es um Veränderung. Das ist der Kern dessen, und ich sehe mich als Möglichmacher und die Kollegen, die in meinem Netzwerk arbeiten, genauso. Ja, und Human Resources, über alles hinweg, was ich gemacht habe, ist es einfach so, dass für mich nur der Mensch den Unterschied macht. Es gibt gute Leute im Sales und es gibt schlechte Leute, und es gibt gute Leute im Marketing und es gibt schlechte. Und ich glaube, die Menschen machen den Unterschied und nicht immer zwingend das Produkt.
Absolut, ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Du hast bei dem Thema Human Resources ja nicht nur die Organisation im Blick, sondern gerade in den letzten Jahren, wenn ich dich auch so richtig verfolge, immer mehr auch das Thema Coaching, gerade von Führungskräften, ja, was auch immer stärker nachgefragt wird. Hast du auch den Eindruck, dass das so ein bisschen ein Booming Topic ist?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, meine Beobachtung ist, und die können andere anders sehen, dass mit der Finanzkrise hat es aufgehört, dass wir eben wussten, was richtig und was falsch ist. Und heutzutage müssen eben Führungskräfte und auch Spezialisten häufiger vorne weggehen und manchmal in den Nebel mit einer Taschenlampe und müssen andere Leute da reinführen. Und da ist so ein Coaching, ein methodisch gutes, und ein Sparring einfach total wichtig. Und ich glaube, ist es keine Schande, das zu tun, und ich mache es sehr gern. Für mich ist es aber so, dass das Verhältnis eben sehr stark beratungslastig ist, und häufig ergeben sich aus Beratungsaufträgen irgendwann über die Zeit, ich bin ja so ein Typ, dass ich sage, erfolgreich bin ich erst, wenn ich wieder gekauft werde. Mhm. Und irgendwann meldet sich jemand aus Aufträgen, die ich mal hatte, und dann sagt, kannst du dir das vorstellen, mal mit dem und dem zu arbeiten oder der und der, und wenn die Chemie passt, ja, das ist die Grundvoraussetzung für das Coaching. Der Coachee muss immer sagen, das wäre eine Person, mit der ich das mache, dann mache ich das sehr, sehr gern.
Und dann kommt der Anruf und der Möglichmacher Cresin kommt mit der Taschenlampe und versucht so ein bisschen zu helfen, Licht in den Nebel
versuche,
zu bringen. Ich versuche,
den Leuten beizubringen, wo ihre eigene Taschenlampe ist. Also, weil das ist ja der Grundsatz meines Ansatzes, dass ich immer die Kompetenz beim anderen vermute. Und man muss ein paar Dinge freilegen. Und natürlich durch meine Erfahrung, die ich eben auch aus der Linienerfahrung mitbringe, kann ich natürlich Inputs geben. Also ganz klassisches Coaching. Ich erlaube mir schon manchmal zu sagen, wenn ich da was sehe, und frage dann, ob ich die Ideen da auch einbringe. Das mache ich immer.
Hast du das Gefühl, dass da momentan ganz bestimmte Themen im Vordergrund stehen, die die Führungskräfte auch umtreiben? Oder ist das wirklich mannigfaltig wie ein Blumenstrauß am Muttertag?
Also vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich glaube, dass die viele tatsächlich Probleme haben. Also viele Firmen, viele Organisationen sind in der Neuausrichtung, haben weniger Finanzen zur Verfügung, was auch immer, haben Themen, die auf sie einprasseln. Nehmen wir mal das ganze Automotive-Thema. Auf der anderen Seite geht es aber häufig auch darum, Menschen, die, weiß ich nicht, aus einer Fachexpertise herausgekommen sind, in die Lage zu versetzen, dass sie sehr gut führen können. Und führen ist ja eben nichts, was einem irgendwie in die Wiege gelegt wird mit Muttermilch eingesaugt, sondern man kann das lernen. Das ist kein Buch mit 7 Siegeln, und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe gerade auch so ein Programm gemacht, wo sehr junge Menschen mich gewählt haben, und das macht totalen Spaß. Das macht super Spaß.
Da hat sich die Führungstheorie auf jeden Fall verändert. Früher war ja mal der Irrglaube da, dass große Great Leaders erboren. Das hat sich verändert auf jeden Fall. Wenn du als Coach agierst, lässt du dich dann eigentlich auch selber coachen?
Ich müsste jetzt ehrlich sagen, nein, aber eigentlich ja, weil ich versuche, meine grauen Zellen alle paar Jahre wieder in Schwung zu bringen und mache irgendeine Ausbildung, die mich natürlich auch interessiert, nicht irgendeine. Und das letzte war eben Wirtschaftsmediation, Konfliktmediation, was ich auch abgeschlossen habe, Witten-Herdecke. Und wenn man dann über 2 Jahre mit einem Team zusammen ist, die alle sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben, aber ein gleiches Ziel haben, dann das ist wie ein Dauercoaching. Und es lebt ja davon, dass man seine eigenen Fälle einbringt. Und da muss man ein bisschen mutig sein. Und manchmal hat man ein bisschen kalte Hände, ja, weil ja auch sichtbar wird, was man alles noch nicht kann. Also insofern, glaube ich, lasse ich mich immer coachen. Aber ich habe keinen Individualcoach.
Mut ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil momentan die Lage in der Gesellschaft ja doch von Sorgen und Ängsten aus, finde ich, sehr gut nachvollziehbaren Gründen eben auch geprägt ist. Wie gelingt es dir, du hast vorhin am Anfang auch gesagt, so von diesen Chancen, von diesem Mut, wie gelingt es dir, diese Aspekte in deine Arbeit einzubringen?
Also erstmal bin ich kein Typ, der irgendwie Drama geneigt ist. Vielleicht sagen andere anderes, aber ich glaube, so bin ich's. Ich bin eher positiv, versuche die Dinge positiv zu sehen. Und dann, vielleicht ist es ganz schnell und einfach beantwortet. Meine Frau und ich, wir haben 2 wunderbare Kinder. Und wenn ich überlege, worüber wir in Deutschland manchmal alles diskutieren, was uns runterzieht, das interessiert die gar nicht. Und das macht mir unendlich Mut. Ja, und ich glaube, der Perspektivwechsel ist eben etwas. Man muss einfach mal gucken, was steckt da tatsächlich drin? Und das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, dass man erstmal Fragen stellt und nicht, dass die Dinge alle gegeben sind, sondern dass man guckt, wie viel Negatives steckt da tatsächlich drin oder überlagern gerade irgendwelche Dinge etwas und man der oder diejenigen können gar nicht mehr sehen, was da vielleicht auch noch an Chancen drin steckt.
Mit den Erfahrungen, die du auch über die Jahre gemacht hast, wir haben es ja angedeutet, Wende etc., beurteilst du denn eigentlich momentan so die Gesamtlage? Also ohne da jetzt irgendwie ein politisches Statement abzugeben, aber wie nimmst du die wirtschaftliche Situation wahr? Ist die angespannter als vielleicht vor ein paar Jahren? Oder ist es einfach nur, dass man gerade irgendwie die Sinne mehr dafür geschärft hat? Also wie ist so deine Einschätzung?
Also wir haben ja auch schon mal drüber diskutiert. Ich glaube einfach, wenn man die Zeitung anguckt, könnten die Schlagzeilen auch schon vor ein paar Jahren entstanden sein. Ja, das ist vielleicht so. Aber ich als jemand, der eine Wende erlebt hat, würde ich sagen, dass wir in einer riesigen Wende drinstecken. Ja, weil ich nehme das jetzt nur mal für die Wirtschaft. Wir haben Organisationen, die gehen den richtigen Weg. Ja, die setzen in Deutschland auf die richtigen Positionen. Wer jetzt gerade auf Digitalisierung setzt, auf gute Plattformen, Data Analytics, KI, der kann gar nicht falsch liegen, weil da liegt eine starke Zukunft. Aber wer eben jetzt weiter setzt auf Verbrennen fossiler Rohstoffe und nicht begreift, dass in Deutschland eben Recycling und Wiedergewinnung und all diese ganzen Geschichten die einzige Basis sind, wie man hier dann Produktion wahrscheinlich machen kann, ja, der wird sie abmelden. Und das heißt, wir werden in so eine Schere reinlaufen und das wird unsere Gesellschaft schon verändern. Das glaube ich schon.
Da bist du hier im Make-Podcast heute extrem gut unterwegs, weil die Schwarzgruppe sich ja von Recycling, Entsorgung über künstliche Intelligenz etc. relativ breit eben auch aufstellt. Mit Stack ich ja auch so mal das Cloud-Business hat. Also von daher vielen Dank dafür deine Einschätzung. Also das heißt, du sagst im Endeffekt eigentlich, wenn man die Themen richtig einordnet, dann ist zwar diese Wende da, aber eigentlich so düster sind die Zeiten gar nicht.
Ich denke das. Also man muss sich auch selber in Frage stellen können. Ja, das ist ja einfach so, wenn ich, weiß nicht, vielleicht ist das ein blödes Beispiel, aber meine Mutter ist jetzt 88, ja, und wenn man eben kommunizieren will, wenn sie mit ihren Enkeln kommunizieren will, muss sie eben mit mobiler Technik umgehen und auch mit Touchscreen, was sicherlich in dem Alter, wo die Taktilität verloren geht, schwer ist. Man kann sich dagegen stellen und sagen, das ist nichts für mich. Aber wo will ich hin? Ich muss einfach lernen, dass vielleicht die Umgebung sich so ändert, dass ich mich auch darauf einstellen muss und nicht sagen muss, ja, das gilt für mich nicht oder das nehme ich nicht an oder weiß der Kuckuck was, sondern ich muss halt machen, sonst gehen mir wesentliche Dinge verloren.
Da als kleiner Tipp, ich glaube, so sprachgesteuerte Alternativen sind auch gerade für ältere Menschen extrem positiv. Und ich glaube, da auch nicht den Change, sondern die Chancen zu betonen und einfach mal zu sagen, hey, sprich doch mal kurz mit dem Gerät, sag doch mal, ich wünsche mir meinen Lieblingstitel aus der Kindheit und dann wird er gespielt. Gar nicht so auf den Change eingehen, sondern auf die positive Wirkung. Das kann auch für deine Mama.
Wir machen mal einen Nachmittag mit meiner Mutter zusammen und hinterher wird sie es nutzen, da bin ich mir ganz sicher.
Häufig ist ja so dieses Thema Change Management ein Begriff, du hast vorhin gesagt, Change, heute jetzt eher Transformation, der auch sehr stark spaltet. Also es gibt ja Leute, die das wirklich als Buzzword empfinden und sagen, oh Gott, bleib mir da bloß weg von, weil was soll ich jetzt damit irgendwie, klar, der Mensch im Mittelpunkt, aber was glaubst du, ist denn so das wirkliche emotionale Instrument, um diese Zuversicht herbeizuführen, abseits der Diskussion, wenn wir das Ganze jetzt quasi nennen?
Also vielleicht ja gar nicht so leicht. Auch mir fehlt der weiße Hase aus dem Zylinder. Aber wann schaffe ich das oder wann schaffen Unternehmen das oder Organisationen? Immer dann, wenn Change oder Transformation oder Veränderung mit dem zu tun hat, was tatsächlich in ihrem Alltag Relevanz hat. Ja, das heißt, irgendwie eine Führungsausbildung zu machen und alle haben eben lustige Ordner hinter sich stehen oder heute auf ihrem PC und gucken nie wieder rein, macht gar keinen Sinn. Das heißt, man muss in den Dingen darauf eingehen, was passiert da eigentlich, was ist heute dran? Und die Menschen machen ja nicht irgendeinen Job, weil sie ihn nicht gerne machen, sondern sind emotional bei dem, was sie tun. Ja, ob sie Krankenschwester sind, ob sie Produktionsarbeiter sind, ob sie Softwareentwickler sind. Alle machen die fachlichen Dinge irgendwo mit dem Herzen. Und wenn die Veränderung mit dem gekoppelt wird und sie sich eben als Teil dessen sehen, so nach dem Motto, eine Löwenmutter kämpft mehr für die eigenen Jungen als für die Jungen einer fremden Löwin, dann packt man die Leute auch. Und dann entsteht ja auch Zuversicht, weil die Leute relativ schnell, die sind ja nicht zu vereiern, die kennen sich ja aus, einen Begriff dafür haben oder davon bekommen, habe ich da Einfluss drauf? Ja, bin ich Teil dieses Ganzen? Bin ich eine Nummer oder bin ich Lukas oder bin ich Bernhard und irgendwie zählt das, was ich tue? Und schon habe ich diese Verbindung. Also ich würde niemals Change oder Transformation machen, ohne die Möglichkeit zu haben, an den Dingen anzudocken, die da inhaltlich passieren.
Wenn wir inhaltlich andocken, dann steht bei LinkedIn ein Zitat bei dir relativ prominent im Vordergrund, das da lautet, handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Das ist vom österreichischen Physiker und Philosophen Heinz Förster. Da betonst du das ja auch so ein bisschen. Wieso hast du gerade dieses Zitat vielleicht auch für dich ausgewählt?
Also erstmal ist es ja so, dass ich eben diesen systemischen Ansatz sehr, sehr gerne mag. Ja, das heißt, diese, wie wir als Berater sagen, Ressourcenorientierung. Ich vermute, dass die Dinge da sind auf der anderen Seite. Aber ich glaube, also natürlich werde ich auch gerne genommen von Organisationen, die eben in der Ausrichtung sind und sagen, ich stehe sehr gut da, aber ich möchte gerne wissen, ob das zufällig ist oder ob das von mir gesteuert ist. Die Mehrheit meiner Aufträge generiert sich aus problematischen Situationen. Und was man ja irgendwie doch weiß, auch aus dem privaten Kontext, ist, dass wenn ich in einem Problem drinstecke, habe ich meistens nur eine Lösung. Ja, und ich glaube, viele sagen immer, was machst du anders, als wir es vorher gemacht haben, aber vielleicht ist es tatsächlich, dass man eben diese Multiperspektivität herstellen kann, dass man eben andere Blickwinkel öffnet und dass man, weiß ich nicht, die hypothesenbasiert arbeitet, das heißt, die Dinge, die ich behaupte, müssen ja nicht wahr sein. Aber plötzlich öffnet sich ein Lösungsraum, so nenne ich das, und es ist nicht mehr nur eine Lösung. Und man, das ist was mich bezaubert und was vielleicht so ein bisschen die Magie ausmacht. Ja, wenn man sagt, das ist ja Matchmaking möglich machen, ist einfach plötzlich ein Stück weit anders denken können und schon gehen die Dinge wieder.
Und auch vielleicht nicht abwarten, bis Herausforderungen zu Problemen werden. Das ist, glaube ich, das, für was du auch so ein bisschen sensibilisierst, frühzeitig eben an morgen zu denken und ein Stück weit auch vorauszuhandeln.
Nee, da kommt es eigentlich wieder, weiß ich nicht, häufig wird man ja so in die Soft-Ecke getan. Ja, aber so haben wir ja auch das Gespräch begonnen. Du hast gefragt nach der Bezeichnung. Ich möchte ein Ziel haben und ich möchte Ergebnisse erreichen. Ja, und Organisationen sind keine Familien, ja, sondern die haben einen Zweck. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass der erreicht wird, dann ist es gut und am besten nicht in 20 Jahren.
Finde ich auch sehr spannend. Gibt es ja häufig auf LinkedIn auch die Diskussion, wie zum Beispiel ja so familiäre Werte genutzt werden, um Unternehmen zu beschreiben. Also für mich ist das nichts, weil ich glaube, man kann schon sehr stark oder sollte auch stark zwischen einem Unternehmen bei aller Identifikation unterscheiden und eben auch bei der Familie. Ich glaube, da gibt es Vergleiche möglicherweise, aber in den Werten und den Konstrukten ist es schon was deutlich Unterschiedliches.
Ja, absolut. Also es sind nicht dieselben Konstrukte und ich meine, Familie kann ich mir in der Regel nicht aussuchen. Und das ist was wir uns jeden Tag bewusst machen sollen. Da, wo ich arbeite, das ist meine eigene Wahl. Ja, und ich muss jeden Tag drüber nachdenken, was ist mein Anteil am Erfolg oder auch mein Anteil am Misserfolg. Ja, und das ist sehr viel Change.
Jetzt haben wir das Zitat von LinkedIn ja schon gestresst,
ja.
Muss aber ja nicht zwangsläufig dein Motto sein. Kann ja auch sein, dass du sagst, so für die Beratungsthemen, die du abdeckst, ist es quasi das, was du auf LinkedIn zur Schau stellst. Hast du ansonsten ein anderes Lebensmotto oder Mantra, wo du sagst, ja, das gibt dir ganz viel?
Da muss ich mal drüber nachdenken. Ist ja eigentlich sowas, was man immer irgendwie, wenn mal Familienfeiern größerer Natur sind, rauskramen muss. Aber vielleicht ist es eins, ich weiß gar nicht genau, von wem es ist. Was du dem Leben gibst, gibt dir das Leben. Wenn du das Leben liebst, liebt dich das Leben.
Da denken wir alle mal ganz kurz drüber nach. Ansonsten hätte ich nämlich auch hier noch einen Joker mitgebracht. Ich habe dir einen kleinen Glückskeks vorbereitet mit einem Sprüchlein. Du kannst den mal parallel öffnen.
Mach
und vielleicht
ich.
Hast du ja jetzt einen anderen.
Einen neuen.
Genau, einen anderen Lieblingsspruch. Guck mal, der ist sogar schon, hat so eine kleine Bruchstelle.
Ja,
hast das ganz leicht.
Du hast es für mich schon vorbereitet. Ich muss ihn nicht zerkauen. Individuelle Transformation ist der einzige Weg für universelle Lösungen.
Was sagst du dazu?
Es ist nah an Konfuzius, oder?
Es ist nah an Konfuzius. Ich glaube, es ist nicht von Konfuzius, aber es ist nah dran.
Also ich glaube, was einem ja häufig begegnet ist, dass in Veränderungen die Menschen sagen, wenn sich jemand anderes verändern könnte, dann könnte ich das auch möglich machen. Aber vielleicht ist das damit gemeint, es fängt eben bei mir an. Ja, ich bin Teil dieses ganzen Themas und wenn ich in die Selbstreflexion gehe und eben drauf schaue, was in meiner Macht steht in der Veränderung, dann kann ich auch mit anderen gut darüber reden, was wir gemeinsam tun können und was wir gemeinsam für die Organisation tun können.
Wir haben jetzt viel über Veränderungen auch auf einer Metaebene gesprochen, das Thema Coaching etc. Wenn du mal auf deine ganze Historie blickst und da darfst du dir jetzt wirklich alles raussuchen, was waren denn da so persönliche Highlights, wo du sagst, Mensch, da ist eine Veränderung gelungen, da hatten wir diesen Mut, da hatten wir vielleicht auch diese Zuversicht. Also was waren da so Projekte, auf die du wirklich gerne zurückschaust?
Hätte ich besser vorbereiten müssen, glaube ich, aber so spontan ist es vielleicht gar nicht schlecht. Also was ein besonderes Highlight für mich war, war eben mitwirken zu dürfen bei der Neuausrichtung eines Pflegeheims, was also sowohl organisatorisch als auch medizinisch schlechte Beurteilungen hatte. Da ist es gelungen, ja, mit den Menschen, die dort tätig waren, das Ding wieder in Fahrt zu bringen. Und wir haben erst sehr lange daran gearbeitet, was eigentlich ein gutes Ziel sein könnte. Und das hat mich wirklich damals berührt, dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, wenn wir es erreichen, dass ich zu meinen Verwandten sagen könnte, komm in mein Heim, ihr seid hier gut untergebracht, ja. Dann haben wir sehr viel erreicht. Das war zum Beispiel was toll war. Hat überhaupt nichts mit Profit zu tun gehabt und gar nichts. Ja. Und natürlich sind es dann eben auch also was ich gerade aktuell mache, ich darf Teil einer großen Transformation sein, einer riesigen Software-Einführung, die weltweit läuft bei einem Mittelständler. Ich glaube, so eine Möglichkeit kriegt man nur einmal im Leben, ja. Wenn man sich nicht drauf spezialisiert, Programmmanager zu sein. Weiß ich nicht, Unternehmenskäufe, Verkäufe, großen Tierklinik habe ich mit vorbereiten dürfen. Und vielleicht lässt sich das gar nicht so leicht beantworten. Es sind immer Highlights. Dieser Ansatz, den ich fahre, ermöglicht es mir ja oder meinen Kollegen, die mit mir gleichrangig in die Projekte hineingehen, sehr unterschiedliche Kontexte begleiten zu können. Und das ist, ich könnte nicht ständig dasselbe machen.
Merkt man aber, die Bandbreite ist ja durchaus groß gegeben von Tierklinik über Pflegeheim. Wobei man da auch merkt, dass, glaube ich, auch so Themen, die dich persönlich auch natürlich irgendwie bewegen, Tierklinik etc., glaube ich, auch Dinge, die du gut vertreten kannst mit dem, was dich ja generell eben auch ausmacht. Bist ja ein sehr tierlieber Mensch, glaube ich, die prägen einen dann auch nochmal besonders, weil da natürlich auch der Sinn für einen selbst, glaube ich, sehr, sehr stark erkennbar ist.
Ich nenne das die Metaphysik des Küchentisches. Jeder von uns erzählt doch gerne zu Hause, dass er was Sinnvolles tut. Ja. Und meine Tage vergehen eben nicht in der Optimierung einer Excel-Datei, sondern ich würde gerne da, wo ich bin, eine gute Unterstützung sein, eine gute Begleitung sein und Dinge möglich machen. Und wenn es gelingt, dann leuchten auch meine Augen.
Wenn es gelingt, leuchten die Augen. Was passiert, wenn es nicht gelingt? Weil momentan ist ja auch in diesem HR-Kosmos sehr prominent, dass man so Fuck-up-Nights, dass sowas organisiert wird, wo man dann drüber spricht, was hat eben auch nicht funktioniert. Nach dem Motto, aus Fehlern lernt man am meisten. Ist ja auch im Fußball so eine Floskel oder der Spruch, sometimes you win, sometimes you learn.
Ja.
Wenn du jetzt eingeladen werden würdest zu einem solchen Abend und mal erzählen solltest, was eigentlich so gar nicht gelungen ist in dem, was du mal gemacht hast, was irgendwie so mal voll am Tor vorbeigerollt ist, was wäre da deine Geschichte?
Könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Also Vielleicht habe ich einen etwas anderen Ansatz. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir lernen müssen, auch mal Dinge auszuhalten. Ja, also wir beide sind Fußballfans. Ja, und wenn irgendwie mal 3 Spiele oder 5 Spiele schlecht gelaufen sind, dann wird danach geschrien, dass der Trainer weg muss. Ja, ich glaube, was uns fehlt, ist, dass wir wirklich mal aushalten, die Leute in ihrer Kompetenz belassen und solche Dinge. Aber ich will es nicht schönreden. Auch bei mir gehen Dinge manchmal nicht so gut, wie ich sie mir eigentlich wünsche. Vielleicht nehmen wir das, was ein neues Geschäftsfeld ist seit 3 Jahren bei mir, ist diese Wirtschaftsmediation. Konfliktmediation und wahrscheinlich ist es wie immer, wenn man anfängt mit etwas, hat man auch noch eine Lernkurve. Ja? Und er hatte eben ein Engagement, wo wir eigentlich, glaube ich, alles methodisch richtig gemacht haben, aber wir haben eben nicht gut bedacht, dass selbst wenn man in einem Teamcoaching ist, Einzelpersönlichkeiten wie Narzissten das ganze Ding zum Platzen bringen können, ja? Weil sie ein tiefes Verständnis für Gerechtigkeit haben und wenn dagegen verstoßen wird, dann halten sie sich an keine Regel. Und das habe ich eben gelernt. Und das kann ich in andere Aufträge mehr mit einbringen. Also es ist natürlich auch ein Prozess, ich lasse mich auch lieber von dem Chirurgen operieren, der schon 30 Mal oder 50 Mal einen Blinddarm operiert hat, als einen, der das erste Mal gemacht hat. Aber man muss ja auch die Chance kriegen zu starten. Insofern, ja, es gibt Dinge, wo ich sage, zurückblickend, die hätte ich besser machen können. Ja, für mich ist es eine echte Lernchance.
Wenn es in dem Team nicht läuft, weil du gerade dieses Fußballbeispiel genannt hast, für wie sinnvoll hältst du es denn überhaupt, den Trainer zu entlassen, beziehungsweise lass es uns in den Business-Kontext drehen, wenn es in dem Team nicht läuft, siehst du es dann überhaupt sinnvoll, die Führungskraft da so in den Fokus zu stellen oder sagst, das ist eigentlich immer 50-50 oder kann man so gar nicht sagen?
Also wie man auch immer so sagt, es gibt ja, also wenn ein Konflikt entsteht, gibt es ja immer 2 Seiten. Ja, und dann muss man eben mal genauer drauf schauen, wo steht das Ding gerade. Ich selber bin überhaupt gar kein Freund davon, ja, dass wenn eben Einzelereignisse eintreten, dass man die Führungsmannschaft oder die Führungskräfte auswechselt, ja, weil ich sag mal, bei schönem Wetter kann jeder alles, ja, aber wenn es reinregnet und unten brennt es im Keller, dann beweisen sich die Dinge, die eigentlich nötig sind und daran wachsen die Menschen auch und ich halte davon nicht viel.
Ein Begriff, der ja in diesem Kontext auch häufig eingeführt wird, ist so der Begriff Fehlerkultur. Mhm. Für mich ein Konstrukt, mit dem ich mir relativ
gruselig
schwer tue, weil einfach ich sage, kommt natürlich auch stark auf den Kontext an, weil zum Beispiel, wenn jemand im Krankenhaus einen Fehler macht oder die da eine starke Fehlerkultur leben würden, hätte es wahrscheinlich massive Einflüsse. Du hast die Blinddarm-OP angesprochen, also ich glaube, da sollte die Fehlerkultur relativ gering sein, weil es eben einfach sehr starke Auswirkungen hat. In einem anderen Kontext kann das natürlich besser funktionieren. Wie stehst du zu dem Begriff? Du hast gerade schon die Gruselig hier ins Rennen geworfen.
Also wenn jemand von Fehlerkultur spricht, dann nimmt er sich ja das Recht, so einzuschätzen, wer Fehler gemacht hat und wer nicht. Ja, erstmal schon mal komisch. Also wir bewerten immer alles. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Also stell mir vor, wir fahren mit dem Auto zusammen hier raus aus der Tiefgarage und haben einen Unfall und weiß ich nicht, ich muss auf die Intensivstation. Ich würde mir wünschen, dass die medizinischen Kräfte und die Pflegekräfte echt keine Fehler machen. Ja, also das ist auch so. Und ich glaube, es gibt eben Bereiche, da müssen wir gar nicht ins Medizinische gehen. Viele Dinge, da sind Fehler einfach also nehmen wir die Flugsicherung. Ja, sollten einfach keine Fehler machen, werden auch dafür ausgebildet, werden auch Rahmenbedingungen gemacht. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich glaube, sich zu irren, ja, oder Dinge auch auszuprobieren, gehören einfach zum unternehmerischen Denken. Es ist auch eine Plattitüde, aber ich würge alles ab, wenn ich den Leuten ständig hinterherlaufe und sage, weiß ich nicht, tolle Präsentation gemacht, aber die ist völlig entwertet, weil auf Seite 16 sind lauter Rechtschreibfehler. Oder ich muss einfach gucken, was ich will. Und dann muss ich die Leute auch spielen lassen, ausprobieren lassen, sonst entsteht hier gar nichts. Und ich glaube, uns als Deutschland würde es gut tun, dass wir eigentlich die Innovation wieder stärker dadurch fördern, dass wir sagen, lasst die Leute auch mal Spielraum haben, Dinge zu entwickeln.
Unternehmertum hat ja hinten 3 Buchstaben-Tum und wenn man die dreht, ist man beim Mut. Das, was du beschreibst, wir haben über den Begriff Fehlerkultur gesprochen, der gruselt dich so ein bisschen. Jetzt bist du vom Hintergrund, das hast du ja auch gesagt, Diplompsychologe. Mhm. Gibt es da so ein bestimmtes Modell, irgendwie eine Theorie, von der du sagst, wenn man die irgendwie so anwendet, dann wird es auch, wenn es mal in den Keller reinregnet, irgendwie doch wieder positiv oder da kann man als Organisation für sich sehr, sehr viel draus ziehen?
Ja, also vielleicht gibt's das nicht so im Sinne, dass ich Anhänger einer Schule bin, weil vielleicht ist es einfach so, dass vielleicht auch wieder ein blödes Beispiel, ja, aber wenn man eben eine Sportart ausübt, die eben verschiedene Techniken nötig macht, muss man sich die eben heraussuchen, die für einen selber nützlich sind und die zum Erfolg führen. Ja. Und so habe ich es auch immer mit der Psychologie gesehen. Was mir aber für die Beratung sehr gut gefällt, ist eigentlich der systemische Ansatz, ja, der es mir ja möglich macht. Also Lukas, du hast einen Job und ich könnte deinen Job definitiv nicht machen, ja, weil ich hätte ihn die letzten 5 Jahre oder 15 Jahre machen müssen, um den besser zu können. Aber was ich tun kann, ist, dass ich einfach sage, die Kompetenz liegt ja bei dir. Ja, und durch meine Vergangenheit, wo ich in der Linie auch viele Verantwortung getragen habe, fallen mir natürlich Dinge auf. Ja, also wenn ich durch ein Unternehmen gehe und das Mahnwesen funktioniert nicht und die Buchhaltung funktioniert nicht, dann sehe ich das, dann kann ich auch einen dezidierten Hinweis geben. Aber das Systemische ist ja eigentlich so, dass ich eben sage, die Dinge sind da, manchmal sind sie verschüttet und ich muss sie eben auch zum Vorschein bringen. Ja, und da kann man sehr systematisch und methodisch rangehen und das ist eben etwas, was das, was vorhanden ist, stark respektiert, viel Wertschätzung, wonach die Menschen, glaube ich, heute eine absolute Sehnsucht haben, reinbringt. Und plötzlich geht da was. Ja, weil es ist ja auch so, dass ich die Mannschaft, die ich vorfinde, kann ich auch nicht auswechseln, selbst wenn ich mir das wünschen würde. Die müssen ja den Zug weiterfahren, selbst wenn ich mal wieder rausgehe. Es ist das, was mich so ein bisschen bezaubert an diesem systemischen Ansatz. Und
du hast gesagt, die Menschen haben eine Sehnsucht nach Wertschätzung. Die Menschen haben aber vor allem auch eine Sehnsucht nach positiven Geschichten, habe ich immer das Gefühl.
Jawohl.
Jetzt bist du jemand, du hast das Reisethema auch gerade hervorgebracht, der auch selber sehr viel reist und dann ja meistens auch mit dem Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs ist, ja, einfach um auch wertvolle Zeit zu haben, zum Beispiel auch um zu lesen. Gibt's denn da irgendwie momentan ein Buch, wo du sagst, ach, das ist ganz tolle Inspiration oder auch ein paar Bücher, wo du sagst, Mensch, das hat dir irgendwie auf diese gesellschaftliche Situation etc. geblickt, ganz viel gegeben?
Also vielleicht zwei Dinge. Gibt ein Buch hier von Netflix, No Rules. Das ist etwas, was man nicht für sich sozusagen komplett übertragen sollte und sagen, das ist ein Riesenmodell. Man kann ja sagen, Netflix ist ein Riesenerfolgsmodell. Und ich glaube, der Gründer hat zusammen mit einer Professorin, die in Fontainebleau bei NSEAD lehrt, mal versucht, den Grundprinzipien auf den Kern zu kommen. Das waren sehr viele Denkanstöße für mich.
Highlight?
Die haben eben keine Reisekostenregel, die haben keine Urlaubsregel. Und wenn man so als Deutscher denkt, denkt man, ohne Urlaubsregel ist ja eine totale Ausbeutung und was weiß ich. Nein, aber wenn man da tiefer reinschaut, ist es das gar nicht, sondern es ist, ich fühle mich verantwortlich und ich mache frei, wenn meine Verantwortung eben auch mal irgendwie einen Meilenstein gefunden hat. Und dann mache ich auch mal lange frei. Ja, oder es ist eben so, dass ich die Reisekostenregel eben nicht immer ausnutze, um meine Punkte zu sammeln bei irgendwelchen Meilensystemen, sondern dass ich einfach sage, in welcher Situation ist denn meine Organisation gerade? Was ist denn da adäquat, wenn ich Mitglied der Organisation bin, um zu reisen? Und es hat sich nur derjenige eben ein Gespräch verdient, der einfach eben sich selbst optimiert. Ja? Also das waren so Dinge, ich glaube, absolut lesenswert. Alle 10 Seiten stellen sich dir mal die Haare auf, weil du denkst, wie geht das? Ja. Und das wäre was, was ich ziemlich gut finde, ja, was Anstöße gibt. Und ansonsten, ich muss mich outen, ich lese einfach unendlich gerne auch Krimis und ich lese gerade wieder Lee Child, ein Jack Reacher und der Robin Hood unserer Zeit. Ich liebe das, andere können das anders sehen. Ich finde es genial, ich finde es auch auf Englisch verdammt gut geschrieben.
Was du neben dem Thema Lesen auch genial findest, ist Musik. Und da ist dein Spektrum extrem breit. Also von AC/DC über Udo Lindenberg hast du für ja sehr, sehr viele MusikerInnen eine ganz, ganz große Passion. Inwiefern spielt auch Musik im Rahmen deiner Arbeit als Kommunikationsmittel eine Rolle?
Also ich bin ja kein Alleinkämpfer. Wir versuchen, das immer einzubinden. Also um also das mal plastisch zu machen, das ist eben so, wenn sich eben ein größeres Team, mit dem ich arbeiten kann, noch nicht gut kennt. Ja, dann suche ich mir einfach 5 bis 7 sehr gute Fragen aus, die, wenn man sie zu dritt bespricht, wirklich anregen, miteinander nachzudenken und die einen in den Kontext führen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel, was war ein richtig guter Erfolg in den letzten 3 Wochen für mich? Und ich lasse es offen, ob das privat oder beruflich ist. Ja, alles rattert und dann fangen die Leute an zu erzählen. Ja, und dann lasse ich die Leute rumlaufen im Raum. Das ist auch erstmal was, erstmal eine Aktivierung morgens. Alle kommen an und sind schon drin, trinken einen Kaffee und denken, jetzt werde ich erstmal bespaßt. Nee, die müssen erstmal aufstehen, rumlaufen, sich finden in Dreiergruppen und den Wechsel, den unterlege ich eben, weiß ich nicht, mit Mr. Blue Sky oder mit TNT, je nachdem. Und du wirst staunen, also selbst auch, wenn man das Top-Management hat, wo man sagt, das sind manchmal eben sehr stringente Leute, die solche Sachen nicht alle haben. Irgendwann wippen sie alle mit. Und es geht gut mit Musik, das ist wirklich gut. Das ist eben auch, spricht was in unserem Gehirn an, was eben nicht nur rational ist. Viele sind gewohnt, einfach nur kognitiv immer gerade, das ist total ermüdend. Und Musik ist einfach eine coole Geschichte, um sie zu nutzen, solche Dinge auch aufzubrechen.
Generell, sprechen lohnt sich immer, deshalb ist Podcast auch ein cooles Format. Übrigens, glaube ich, ja heute auch dein erster Podcast.
Das stimmt.
Freut mich natürlich auch, dass ich den begleiten darf. Du hast vorhin gesagt, das weiße Kaninchen aus dem Zylinder hast du nicht. Lass uns trotzdem nochmal kurz in die Glaskugel blicken.
Ja.
Was glaubst du denn, wird so gesellschaftlich oder was wird auch so mal auf den Beratungskosmos geblickt in den nächsten Monaten und Jahren einfach auch so das große Thema sein?
Also ich glaube, dass es eben sich aufspaltet. Wir werden mit sehr vielen Problemen zu tun haben, weil eben die Wirtschaft in Deutschland sich transformieren muss. Ja, also die Idee, dass wir eben ein produktionsstarkes Land sind, weiß ich nicht. Wir werden gucken. Wir sind extrem preisintensiv, was Lohnkosten, Nebenkosten etc. angeht. Wir werden daran arbeiten müssen, dass wir eben wieder Spitze sind bei intelligenten Lösungen. Also hier wird viel Beratungsbedarf sein. Wo extrem Beratungsbedarf ist, was ich aber nicht abdecke, ist Beratung zu allen regulatorischen Fragen. Also wir werden ja zugeschüttet mit dem ganzen Kram. Ja, da sind so viele Beratungsfirmen drin. Toi, toi, toi. Da ist viel Musik im Beratungsgeschäft und ich glaube aber eben auch das, was ich schon gesagt habe, also zum einen auf der konfliktären Seite zu gucken, dass der genetische Code von Firmen nicht verloren geht, dass man eben die Identitäten wahrt, wieder zur Stärke findet, wieder attraktiv wird, wieder profitabel wird und auf der anderen Seite, wie kriege ich eben Innovationen rein, wie kriege ich auch Belegschaften bewegt, sich auf neue Wege zu machen. Also ich glaube, da ist mehr als genug zu tun.
Schon mal sehr positiv. Ist ja immer gut, wenn es einen Grund gibt, auch die Ärmel hochzukrempeln. Du hast vorhin gesagt, also wenn du Musik einsetzt, dann ist eine gute Intro-Frage, was war vielleicht ein großer Erfolg der letzten 3 Wochen?
Mhm.
Vielleicht zum Abschluss als Outro aufgegriffen, in die andere Richtung geblickt. Was sind denn eigentlich so deine Ziele noch für die nächsten Jahre?
Ich weiß nicht, vielleicht erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich bin eigentlich jemand, der irgendwie heute lebt und ich genieße und ich bin hochgradig dankbar, ja, dass ich eben eine funktionierende Familie habe, dass es mir immer wieder gelingt. Also ich will es auch nicht zu positiv darstellen, gute Projekte, langlaufende Projekte zu finden, wo Menschen tatsächlich ein Interesse an einer Transformation haben und nicht nur am kurzfristigen Erfolg. Das wünsche ich mir natürlich alles. Ja, ich wünsche mir, dass ich meinen Spaß und meine Freude mit meinen guten Freunden teilen kann. Das wären Dinge, wenn sich das fortsetzt. Eigentlich fehlt mir da nicht mehr so viel.
Sehr schönes Schlusswort, sehr schönes Fazit. Dann lass uns doch genau beim Heute bleiben. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute diesen Podcast zusammen gemacht haben. Ich sage immer ganz gern, im Hier und Jetzt ist alles gut. Das ist so ein Spruch, der mir irgendwie sehr, sehr viel Kraft gibt, auch wenn es mal herausfordernd wird. Und wer heute den Podcast hört und Lust hat, sich mit dir auszutauschen, der, glaube ich, darf dich auch einfach ganz frech über LinkedIn kontaktieren.
Also jederzeit, gern.
Bist auch auf Xing unterwegs, hast auch eine Website, also Bernhard Kressin kann man da hinzufügen, kontaktieren. Ansonsten natürlich auch gerne mich, ich glaube, meinen Namen kennt er auch, und aber natürlich auch gerne über alle Kanäle bei Make. Schreibt uns an, geht mit uns in Austausch. Wir freuen uns immer über Kommentare, auch auf Spotify zum Podcast, und wollen das Produkt da natürlich versuchen, immer weiter nach vorne zu bringen. Bernhard, vielen Dank, dass du heute diesen Podcast mit deiner Perspektive nach vorne gebracht hast.
Ich danke dir. Ich danke auch Make, das ist für mich ein Novum und hat super Spaß gemacht und schade, dass es schon vorbei ist.
Wir machen einfach so noch ein bisschen weiter.
So machen wir das.
Wir quatschen noch ein bisschen.
Ja.
Euch danke. Allen einen schönen Tag, genießt ihn und hoffentlich ganz viel Sonnenschein.